Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Nachwuchs von Eizellenspenden, Kinderreichtum und greisen Eltern handelt diese Podcast-Ausgabe und damit auch von verschiedenen Familienmodellen. Wenn die Eltern etwa zwei Mütter sind oder zwei Väter, wenn ein Teil alleinerzieht oder das Kind adoptiert ist oder eben zwar leiblich, aber nicht genetisch von der Mutter abstammt durch eine Eizellenspende. In Deutschland ist das verboten, weshalb viele Paare dann in ein anderes Land gehen, um sich den Kinderwunsch zu ermöglichen. Und da sind einige Kliniken in Spanien eine wichtige Adresse. Julia Macher hat mit einer Berliner Mutter gesprochen, die sich ihren Kinderwunsch in Barcelona erfüllt hat. Hallo Julia.
Hallo.
Was ist denn die Geschichte dieser Frau?
Na, diese Frau ist eine Mutter aus Berlin, die hat mit 25 Jahren erfahren, dass sie Ovarieninsuffizienz hat. Also ihre Gebärmutter ist intakt und funktionsfähig, aber ihr Eierstock produziert keine Eizellen. Sie und ihr Partner wollten unbedingt eine Familie gründen. Sie haben kurz über Adoption nachgedacht, aber das Verfahren ist extrem langwierig und in Deutschland gerade für berufstätige Frauen so kompliziert, dass sie die Idee wieder verworfen haben. Französische Ärzte haben ihr dann eine Schwangerschaft via Eizellenspende vorgeschlagen in Spanien. Valerie, der Name ist fiktiv, war erst einmal zögerlich.
Also zuerst fand ich die Idee ganz schön schräg, dass ich sozusagen eine Eizelle adoptiere in meinem Bauch. Es ist nicht so, dass mein Partner unbedingt sein Erbgut weitergeben konnte, aber er sagte, ich kann, du hast einen Uterus, also warum sollen wir das nicht so machen? Und ich muss auch sagen, dass ich das auch sehr schön fand, die Vorstellung, dass ich das Kind tragen kann einfach.
Ja, was passiert denn genau bei einer Schwangerschaft via Eizellenspende, Julia?
Also das Verfahren, das gibt es seit 1983 und das funktioniert so. Einer Spenderin werden gereifte Eizellen entnommen. Die werden dann in vitro mit dem Sperma des Vaters befruchtet und nach mehrfacher Zellteilung als Blastozyten, also als Mini-Embryonen, in die Gebärmutter der Mutter eingepflanzt. Das Verfahren kostet je nach Klinik und Zahl der eingepflanzten Embryonen zwischen 5.000 und 8.000 Euro in Spanien. Und Spanien gilt als federführend bei diesem Verfahren. Dorthin hat man Valerie und ihren Mann auch ziemlich schnell verwiesen, nach Barcelona. Die Schwangerschaft bzw. die Schwangerschaften liegen schon eine Weile zurück. Die Tochter ist jetzt 13, der Sohn 9 Jahre alt. Und Valerie spricht deswegen auch inzwischen sehr reflektiert über das Thema. Denn Mutterschaft und alles drumherum, das ist ja vor allem in Deutschland sehr ideologisch behaftet. Da hat man ein eher konservatives Mutterbild. Und Valerie hat sich auch lange mit der Frage beschäftigt, was eine richtige Mutter jetzt eigentlich genau ausmacht.
Mittlerweile nach so vielen Jahren und viele Gedanken auch später, weiß ich, wie wichtig auch die kulturelle Mutter ist, die soziale Mutter. Viel wichtiger eigentlich als die genetische Mutter. Die Mutter oder der Vater ist für das Kind die Person, die sich um ihn kümmert. Lustigerweise, also die Leute, die die Geschichte nicht kennen, die sagen immer, dass mein Sohn mir sehr ähnlich aussieht. Meine Tochter sieht eher ihren Vater ähnlich. Also man sagt, oft sagen die Leute, ah, es ist eine schöne Mischung aus euch beiden. Also ich lache ein bisschen und denke mir, ach, wenn sie wüssten.
Ja, sind diese Ähnlichkeiten denn Zufall oder Absicht?
Diese Ähnlichkeiten sind eigentlich gesetzlich vorgeschrieben. Und zwar ist es so, dass Eizellenspenden anonym bleiben sollen, müssen in Spanien. Und zwar sowohl die Spende wie auch die Spenderin. Und deswegen müssen halt die Ärztinnen und Ärzte darauf achten, dass sich die beiden Frauen so ähnlich wie möglich sehen.
Du hast ja in Barcelona eine Fruchtbarkeitsklinik besucht, um dir dieses Verfahren mal erklären zu lassen. Wie war das denn dort?
Naja, also ich war im Deseos Mujer, das ist eines der führenden Krankenhäuser. Da wurde 1984 spanienweit das erste Kind über In-vitro-Befruchtung gezeugt. 4 Jahre später kamen dann die ersten Zwillinge über Eizellenspende. Das gilt als eine Vorzeigeeinrichtung. 20% der Patientinnen kommen inzwischen aus dem Ausland. Die Webseite ist mehrsprachig verfasst. Und als ich da war, da herrschte da ziemlich reger Betrieb. Das muss man sich, das ist eine moderne Klinik mit so in hellem Holz getäfelten Fluren. Und da habe ich mich mit Elisabeth Kluhr getroffen. Sie arbeitet seit 27 Jahren dort und ist, so sagt sie selbst, verantwortlich für tausende erfolgreicher Matchings.
Wie kommt denn so ein Matching zustande? Also da gibt es ja wahrscheinlich keinen Katalog, wo man so Ähnlichkeiten überprüft, oder? Und auswählt.
Nee, einen Katalog gibt es nicht. Es sind eigentlich zwei Verfahren. Es gibt zum einen das genetische Matching. Das besteht aus einer genetischen Untersuchung des Vaters. Dessen Daten werden dann mit den Daten der möglichen Spenderinnen abgeglichen. So versucht man eben Erbkrankheiten zu vermeiden. Und dann gibt es ein Matching mit der Mutter. Und da geht es wirklich vor allem um das Aussehen, um das Äußere und um die Blutgruppe. Denn die Blutgruppe wird von der Mutter auf das Kind übertragen. Bei ausländischen Patientinnen wird da inzwischen so viel wie möglich online abgewickelt, sagt Kluwer.
Bei der Videokonferenz notieren wir das Aussehen der Mutter, Ethnie, Haar- und Augenfarbe, Größe, Gewicht, Blutgruppe. Die Patientin schickt uns ein Foto. Der Vater reist für den genetischen Test an, gibt eine Samenspende ab, die dann gleich eingefroren wird. Wenn wir eine Spenderin gefunden haben, befruchten wir die Eizellen, schaffen die Embryonen, frieren sie ein und vereinbaren mit der Patientin den Einpflanzungstermin, sodass sie nicht länger als 3 Tage bleiben muss, ihr Alltag weniger gestört wird und sie weniger Kosten hat.
Eltern haben ja auch häufig bestimmte Wünsche, nicht nur was das Aussehen betrifft, Kreativität, Intelligenz, solche Sachen. Das kennt man zumindest von der Samenspende. Kommt es da irgendwie auch zum Zuge?
Also in dieser Klinik nicht. In dieser Klinik versucht man den Eltern auch schon zu sagen, dass Gene beschränkten Einfluss auf Charakter und auch Aussehen der Kinder haben. Man versucht auf der einen Seite eben die Wünsche der zukünftigen Eltern zu berücksichtigen, aber dämpft auch deren Erwartungen. Auf diese Spenderinnendaten haben auch wirklich nur die Ärzte Zugriff. Also es ist nicht so, dass man da, wie zum Beispiel in den USA, durch einen Katalog blättern kann. Und die Ärzte gucken dann halt, dass es so gut wie möglich passt. Kluwer machte wirklich auch in den Vorgesprächen mit der Patientin klar, dass es keine Mathematik ist, diese Genetik, sondern der Zufall und vor allem eben auch die Umwelt eine entscheidende Rolle spielen.
Das Kind wird der Empfängerin trotzdem ähneln durch epigenetische Prozesse, also die Prägung der Gene durch das Umfeld im Mutterleib, in der Gebärmutter, durch Ernährung und Körpertemperatur. Das alles bestimmt ja, wie die Gene sich entwickeln. Auch das Zusammenleben prägt das Aussehen, die Mimik, die Gestik. All das sieht das Kind wie in einem Spiegel bei der Mutter. Die Vorstellung, durch Selektion einen Klon von sich selbst in die Welt setzen zu können, ist Science Fiction.
Die hohe Zahl der Eispenden in Spanien, die erklärt der Klinikchef von Deseos Mujer, Pedro Barri, mit einer gesellschaftlich verankerten Solidarität und Altruismus. Das, was sich auch zum Beispiel in Organtransplantationen zeigt, wo Spanien auch weltweit führt.
Ja, ist es wirklich Altruismus? Also spenden die Frauen ihre Eizellen wirklich einfach so? Für solche Prozedur muss man ja auch eine Menge aushalten. Also Voruntersuchungen, Tests und dann jede Menge Hormone nehmen, um den Körper dazu anzuregen, auf einmal bis zu 10 reife Eizellen zu produzieren. Machen das Frauen wirklich selbstlos?
Ganz selbstlos nicht. Ich wollte mit Spenderinnen sprechen, das war aus Datenschutzgründen schwer, sie müssen ja anonym bleiben, aber ich habe mich mit Julia Bacardit auf einen Kaffee getroffen. Das ist eine junge Journalistin, die ein Buch veröffentlicht hat mit dem Namen Der Preis, Mutter zu sein. Und der Titel verrät es, es geht natürlich bei Eispenden auch um Geld. Bacardit selbst kam auf das Thema, weil sie an ihrer Uni immer wieder Plakate gesehen hat, auf denen jungen Frauen wie ihr bis zu 1.000 Euro für eine Eizellenspende geboten wurde. Erst hat sie überlegt, es selbst zu tun, aber daraus dann doch lieber ein Rechercheprojekt gemacht und ein Dutzend Spenderinnen interviewt.
Viele haben anonyme Postkarten mit Danksagungen erhalten. Das hat sie stolz gemacht. Den Spenderinnen geht es fast immer in erster Linie ums Geld. Die Idee, jemandem dadurch zu helfen, kommt als ideelles Plus dazu.
Interessant ist, dass die Erfahrung wiederholen wirklich die wenigsten wollten, eben weil das Prozedere so aufwendig ist und Nebenwirkungen trotz medizinischer Fortschritte nicht ausgeschlossen sind.
Plädiert Bacardit denn dafür, dass Spenderinnen wie in Frankreich grundsätzlich nicht bezahlt werden, also um das Geschäft mit dem Körper einzudämmen?
Nee, so weit geht sie nicht. Aber was sie fordert, ist eben eine bessere psychologische und medizinische Betreuung der Spenderinnen. Wo Bacardit aber tatsächlich Lücken sieht, das ist bei den Rechten der Kinder, die aus so Eizellenspenden entstehen.
Weil die nicht erfahren, wer ihre genetische Mutter ist, oder?
Genau, und das widerspricht dem Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Das ist ein Recht, wie es zum Beispiel auch die Kinderrechtscharta der Vereinten Nationen vorsieht. Viele Experten und Expertinnen gehen deswegen auch davon aus, dass diese Anonymitätspflicht in Spanien früher oder später fällt.
Wie geht es denn Valerie, der Mutter aus Berlin, mit dieser Anonymität? Würde sie gerne wissen, wer die Spenderin ist?
Inzwischen ja, aber das war nicht von Anfang an so. Das war erst ein Wunsch, der sich nach und nach entwickelt hat.
Als es damals stattfand, war ich eigentlich heilfroh, muss ich sagen, dass ich keinen Kontakt zu der Spenderin hatte, dass es anonym war. Aber das hatte ja mit meinem eigenen Unwohlsein zu tun. Das heißt, ich habe mich ja so irgendwie auch illegitim gefühlt. Und wahrscheinlich bräuchte ich ein bisschen Zeit, um den Eindruck zu haben, okay, ich bin ja wirklich die Mutter dieser Kinder. Mittlerweile, eigentlich finde ich das schade, dass ich diese Frau nicht kennenlernen kann und ihr nicht Danke sagen kann.
Valerie gehört übrigens zu den wenigen Eltern, die ihren Kindern tatsächlich erzählt hat, dass ein Teil des Erbgutes aus der Eizelle einer anderen Frau stammt. Das machen gerade mal 5-10% der Eltern. Und es ist ja auch nicht einfach gefallen. Ne? Sie wollte, dass die Kinder von sich aus fragen, aber diese entscheidende Frage, wie die Babys in den Bauch kommen, die hat die Tochter nie gestellt. Sie hat sich dann eher für so andere Sachen interessiert, also ob Babys im Bauch Pyjama tragen und sowas. Und sie wollte dann die Tochter auf die richtige Fährte locken, hat sich in Frankreich, in Deutschland gibt es sowas ja nicht, ein Kinderbuch bestellt zu dem Thema. Und das Kinderbuch trug den Titel »In unserer Geschichte gibt es eine Fee«.
Haben sie das Buch angeguckt und meint, ah, ein neues Buch und so. Und dann habe ich mich mit denen hingesetzt, haben mir das Buch gelesen und habe gesagt, so, das ist eure Geschichte. Und dann gab es immer wieder solche Fragen, so, ja, Mama, wie viel haben die Eier eigentlich gekostet? So. Und dann hat sie dann ihre Großeltern mal angerufen und meinte, ja, so Papa und Mama, hat alles verwechselt in ihrem Kopf, sind nach Italien gefahren und haben ganz teure Eier gekauft.
Wenn Mama und Papa in Italien ganz teure Eier kaufen. Tolle Geschichte aus Spanien, wo Julia Macher zum Thema Eizellenspende recherchiert hat.